ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Most Mysterious Song on the Internet. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Die Welt ist mal wieder eine andere. Trump ist zurück, Regierung ist kaputt, aber wir beide begrüßen euch hier wie jede Woche in der ARD-Audiothek. Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, der Podcast, in dem mein lieber Bre, so nenne ich dich jetzt einfach mal, Miguel Robitzky und ich, jede Woche unsere offenen Tabs gemeinsam schließen, denn davon haben wir immer ganz schön viele.
Oh ja, und wie, das machen wir natürlich auch heute wieder.
Erstmal muss ich dir was beichten, meine Samenspende-Tabs sind doch noch nicht geschlossen. Da kam noch was, mir wurde von einem lieben Kollegen von uns beim ZDF-Magazin, dem Max, ein Clip zugespielt, der schon länger in seinem Laptop geschlummert hat. Max kann man ja als Markus-Lanz-Konnoisseur bezeichnen, hat, glaube ich, jede Folge gesehen. Hierbei handelt es sich eben auch um einen Markus-Lanz-Clip von 2015. Da ist nämlich auch ein Samenspender zu Gast namens Ed Huben, auch aus den Niederlanden.
Geiler Opener in dieser Woche. First things first.
First things first. Es handelt sich, wie in dieser Netflix-Doku, die wir letzte Woche besprochen haben, um einen privaten Samenspender aus den Niederlanden, aber nicht kriminell anscheinend, sondern so seriös, dass er es zu Markus Lanz geschafft hat. In eine Talkrunde unter anderem auch mit Gabi Köster und Peter Harry Carstensens, beziehungsweise Harry Carsten Petersens.
Der von dem Heidemord.
Genau, der wird in dieser Markus Lanz-Runde sogar zum Thema Heidemörder befragt. War bei uns ja auch schon Thema im Podcast. Aber es geht eben auch um den erwähnten Samenspender. Und alleine die Anmoderation durch Markus Lanz ist jetzt für das Publikum schon ein Heidenspaß.
Ich bin gespannt.
Und wir sind sehr, sehr gespannt auf das Gespräch mit einem Mann, den die Neue Züricher Zeitung, den ich zitiere, Muttermacher von Maastricht nennt. Die Welt nennt ihn, Achtung, den Star unter den Samenspendern. Die Ärztezeitung schrieb mal von Europas beliebtestem Samenspender. Und der Berliner Kurier schreibt, der Sperminator. Damit.
Ja.
Mit was für einer Inbrunst und wie genüsslich Markus Lanz immer Samenspender sagt.
Also, ich finde, der Muttermacher von Maastricht so ekelhaft.
Der Muttermacher von Maastricht.
Aber jetzt guck mal, dieses Standbild hier, der Sperminator, der sieht schon recht stolz aus.
Er sieht recht stolz aus und er hat sowas, ja, sowas recht Kleinbürgerliches. Es ist eigentlich ein durchschnittlicher Mann, ein bodenständiger Mann mit einem Hemd, wo der erste Knopf noch auf ist und graues Hemd.
Seriöse Brille.
Bisschen seriös. Sieht aus wie so ein eigentlich ein durchschnittlicher Familienvater, den man auch mal im Baumarkt
trifft. Es ist jetzt jemand, wenn er mir im Baumarkt entgegenkäme, würde ich nicht sagen, ah, das ist wohl ein Sperminator.
Nein,
auf den ersten Blick.
Also
aber muss ja nichts heißen.
Muss ja nichts heißen. Der ist quasi so wie Batman, tagsüber normaler Mann, nachts der Sperminator.
Nachts der Sperminator, genau. Die Leute lieben es komplett. Das gleicht das groß. Achte auch mal auf den nächsten Szenenapplaus hier.
Herr Huben, haben Sie eine Ahnung, wie viele Kinder Sie aktuell haben, genau?
Momentan seit heute 105.
105?
Oh! Oh! Seit heute, das heißt heute ist das 105. Ja. Kind des Sperminators geboren
worden. Ja, und
worden.
Das Landspublikum ist sowieso konditioniert darauf, irgendwie bei guten Nachrichten zu klatschen. Oh!
Boah. Wir können aber auch gute Nachrichten gebrauchen. Das ist aber schon ein bisschen älterer Clip,
ja,
wenn,
2015,
ich das so, wenn ich
genau.
das so sehe.
Das Publikum flippt aus und jetzt wird der Sperminator natürlich komplett ausgefragt von Markus Lanz. Also wie er auf die Idee gekommen ist zum Beispiel. Und er erzählt ja eben, dass es ihn sehr betroffen gemacht hat, dass er zunehmend mitbekommen hat im Bekanntenkreis, wenn junge Paare halt einen Kinderwunsch haben, der unerfüllt bleibt.
Das war für mich ein Moment, wo klar wurde, gute Menschen werden nicht immer
gute Eltern.
Mhm. Und sie brauchen vielleicht mal Hilfe.
Ja.
Also er bietet seine Hilfe an.
Ja, sehr lobenswert. Da geht einem so ein bisschen das Herz auf. Dann fragt Markus Lanz aber natürlich auch, wie jetzt der Akt der Samenspende genau funktioniert.
Ist ja ein privater Spender. Er macht es nicht über eine professionelle Samenspende, die ärztlich betreut ist.
Genau,
sondern
er geht nicht zur Samenbank und gibt da Spenden ab gegen Geld, sondern er macht das kostenlos, privat. Ja, was ja so ein bisschen, haben wir letzte Woche ja besprochen, so ein bisschen so eine Grauzone.
Eine rechtliche Grauzone.
Ist, genau. Und wir beide, wir kennen es auch von letzter Folge, die sogenannte Becherchen-Methode. Mhm. Sprich, Spender füllt einen Becher mit seinem Sperma und übergibt es der Frau und die spritzt sich eben das Sperma ein Und das ist auch gar nicht, natürlich gar nicht so lustig, weil das ist natürlich der Alltag von sehr vielen Paaren, die sich da bemühen in Sachen Kinderwunsch. Naja, und das ist eben auch die Antwort, die ich jetzt hier erwartet hätte von diesem Sperminator. Aber die Antwort, die Markus Lanz bekommt, die hat mich dann doch ein bisschen stutzig gemacht. Also da kriegt man so langsam das Gefühl, da wird so ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet.
Ich weiß nicht, ob alle das wissen, vielleicht ein Leute, die mit Bienen arbeiten, dass das bekannt ist. Es gibt Königinnen und männliche Bienen. Wir sind, denke ich, alle auf den natürlichen Weg entstanden oder denken das wenigstens.
Nein, aber jetzt
das ist eine Methode.
Harry Peter Carstensens oder Peter Carsten Harrisons schmunzelt.
Er schmunzelt, weil er ist auch Imker. Deswegen wird er da mit ins Gespräch einbezogen.
Mhm. Kennt sich aus mit Bienchen. Bienchen und Blümchen.
Also erzählt er irgendwas von Bienenkönigin und natürlichem Weg. Da habe ich jetzt schon irgendwie gedacht, ja, ist das jetzt eine Option? Und dann ebenfalls stutzig war ich, als ich in so einer kleinen vorbereiteten Matz von der Lanz-Redaktion dann gesehen habe, in welchem Setting der Samenaustausch, sage ich jetzt mal, von sich geht. Da zeigt nämlich der Ed Huben jetzt das Gästezimmer, was er mal herrichtet für die Frauen.
Ah, also es war ein Kamerateam schon vorher bei dem Sperminator zu Hause und hat quasi seinen Sperminator, seine Sperminator-Höhle
ja, die Sperminator-Suite.
Die Suite sowie die Betthöhle auch so ein bisschen.
Ich zeig dir jetzt einfach mal,
wie sieht das aus?
Du kannst ja danach mal beschreiben, was du da so siehst.
Das ist das Gästezimmer, das ich eingerichtet habe. Ich habe versucht, da so wenig wie möglich suggestive Sachen reinzumachen, aber der Kameramann hat doch etwas gefunden.
Ja.
Und bereite ich das Zimmer immer vor, bin eine gute Hausfrau und putze, weil ja, ich bin ein Single. Und ja, wenn Leute dann kommen, dann treffen wir uns zuerst mal im Wohnzimmer und reden da stundenlang, wenn es sein muss.
Okay, also das Sperminatorzimmer ist erstmal recht unauffällig. Es hat weiße Wände, es hat eine türkise Tagesdecke über dem restlichen Bett.
Marilyn Monroe Art.
Marilyn Monroe Art. Und dann gibt es aber so ein paar gepfefferte Details, die der Kameramann auch durchaus gerne abgefahren hat. Ja. Unter anderem besonders, mir ist jetzt erstmal aufgefallen, ja, so eine Küchenrolle, ein bisschen Gleitgel. Mhm. Dann gab es so zwei Teddybären, wo der eine Teddybär ein T-Shirt hat mit dem Playboy-Hasen drauf. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? So einen glitzernden Delfin?
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Delfin
oder ein Dildo ist. Ich weiß es nicht. Der Sperminator hat eine kleine Sexhöhle.
Ja, und das wollte ich jetzt gar nicht so richtig glauben. Also ich habe langsam so ein ungutes Bauchgefühl bekommen. Auch diese Einwürfe mal hier und da. Ich bin Single und treffen uns erst mal im Wohnzimmer. In welche Richtung geht das hier?
Ja, spendet er jetzt konkret?
Oder ist das jetzt Benefit of the Doubt? Er will einfach für die Frau auch so eine kleine sexy Atmosphäre so ein bisschen schaffen, dass die in Stimmung kommt, wenn sie da vielleicht das einspritzt. Wie auch immer. Irgendwie ist es seltsam. Und dann sitzt im Publikum tatsächlich auch noch eine Frau, die schon mal in Kontakt gekommen ist mit Samenspender Ed Huben. Also eine Frau, die also interessiert war an einer Samenspende von ihm und die wird von Markus Lanz auch sehr charmant anmoderiert.
Welche Frauen machen das? Wer sind die Frauen, die das machen? Wir können diese Frage heute zu einem Teil zumindest beantworten, weil wir haben eine Interessentin bei uns im Publikum sitzen. Silvia Middendorf ist unser Gast.
Wer sind diese? Also wer macht sowas? Das ist natürlich jetzt schon mal eine geile Rampe für Silvia Middendorf, jetzt die Situation aus ihrer Perspektive zu erzählen. Mhm. Und sie erzählt, dass sie sich mit dem Ed getroffen hat für die Samenspende und war sich auch nicht ganz sicher, wie das jetzt so abläuft. Das war für sie auch mit sehr viel psychischem Druck natürlich
Unsicherheit
verbunden. Ein unerfüllter Kinderwunsch. Sie war selber in einer Partnerschaft.
Sehr sensibel.
Extrem sensible Situation. Deswegen habe ich mich über die Anmoderation ein bisschen gewundert. Und dann fragt sie den Ed dann auch, ob sie sich für die Becherchen-Methode entscheiden soll oder einen möglichen anderen Weg. Stichwort Bienenkönigin. Und da hat sie den Ed um Rat gefragt und hat ihr eine sehr professionelle Einschätzung gegeben, die meinen Verdacht jetzt dann doch bestätigt hat.
Und ich habe auch danach gefragt, was wohl die wirksamste Methode auch ist. Und der Ed hat aus Erfahrung gesprochen und hat mir gesagt, dass die Trefferquote bei dem natürlichen Verkehr am höchsten ist.
Trefferquote ist auch schön in dem Zusammenhang.
Alles klar. Alright. Währenddessen nickt der Sperminator anerkennend und professionell. Das war meine professionelle Einschätzung. Das habe ich aus Erfahrung.
Das sollten wir schon am besten dann auf dem natürlichen Wege
machen. Also wir sollten quasi bumsen.
Ich kann mir vorstellen, dass das nicht das erste Mal war, dass er diesen Tipp gegeben hat. Will mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was da die Trefferquote und sowas angeht. Aber fand ich einen Einblick nochmal in eine ganz andere Sperminator-Welt bei Markus Lanz.
Ja, er setzt sich damit sogar in eine Talkshow, um damit noch Werbung dafür zu machen.
Ja, das Geschäft läuft richtig gut bei ihm, also zumindest 2015. Und da haben sich für mich einfach nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet, nochmal ganz viele neue Samenspende-Tabs auch im Kopf sind angegangen. Und das wollte ich dir eben auch nicht vorenthalten, als kleine Ergänzung. Und jetzt hoffe ich, dass damit aber auf längere Zeit erst noch mal Schluss ist.
Okay, dann danke dir für diesen Nachklapp zum Sperminator. Ja, wir müssen ja auch noch heute ein paar Tabs schließen. Ein paar frische aktuelle. Soll ich damit mal anfangen?
Sehr gerne.
Ich muss heute ein bisschen weiter ausholen, weil ich schon eine kleine Journey hinter mir habe, wie ich überhaupt auf meine heutigen Tabs gestoßen bin. Es gibt eine wilde Reise durch die Tabs heute bei mir. Wir haben gerade schon in der Anmoderation gesagt, seit unserer letzten Folge ist ja unglaublich viel passiert. Letzte Woche haben wir ja noch Rainer Kallmunds deutsche The Apprentice besprochen. In der Zwischenzeit ist Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt worden. Und dann ist noch die Ampel ist zerbrochen, Caro. Hast du das verfolgt?
Natürlich,
live im Fernsehen?
Ich habe hintereinander weg alle Pressekonferenzen geguckt. Und mit großen Augen und offenem Mund und schlackernden Ohren habe ich das verfolgt, was da alles so gefallen ist.
Es war Spice drin.
Es war richtig Spice drin. Aber es war Spice drin.
Ich finde immer so lustig bei dem Wort die Ampel, ich muss da schon lachen, weil das ist irgendwie zwar ein normales Wort, was in den Nachrichten so gesagt wird, aber das ist mittlerweile so Boomer-Aufreger-Chor. Ja. Immer die Ampel, da habe ich sofort irgendwie so drei Mike-Krüger-Songs im Hinterkopf.
Auf den kommen wir vielleicht heute auch noch zurück.
Genau,
also Cliffhanger.
Die Ampel. Also die Ampel ist auseinandergebrochen und man konnte quasi live auf Phoenix und in der ARD und im ZDF quasi so eine Real-Life-Version of Succession beobachten mit einer Pressekonferenz nach der anderen, in dem sich Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck / Annalena Baerbock vor der Kamera gegenseitig zerfetzt haben. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat da den Anfang gemacht und ich habe nochmal einen kleinen Clip, nur weil es so schön ist, nochmal, um es uns in Erinnerung zu rufen. Olaf Scholz war total im Full-Diva-Shade-Modus.
Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Ja, das sagt er direkt über Christian Lindner in aller Öffentlichkeit. Direkt danach kam die Pressekonferenz von den Grünen mit Robert Habeck und Annalena Baerbock. Danach antwortete Christian Lindner wiederum mit so wässrigen Augen vor der Kamera.
Richtig geil fand ich dann den Vorwurf, der hat das vorbereitet.
Ja, das haben wir schon. Wir haben auch währenddessen gechattet ein bisschen, weil es wirklich so unglaublich war. Es ist jetzt auch schon eine Woche her und die großen Analysen sind alle bereits gemacht. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Da gibt es andere Podcasts zu. Aber was ich dann jetzt extrem häufig gesehen habe, und das sind jetzt auch die Tabs, die sich bei mir geöffnet haben, ist, dass dieses Ampel-Pressekonferenzen-Wirrwarr in Memes mit einer anderen sehr, sehr berühmten Pressekonferenz immer und immer wieder verglichen wurde. Und zwar war das diese hier.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei, um sich mit uns zu treffen und mit uns zu reden, nicht ich.
Boah, ihr könnt echt gut lügen, wirklich. Ach.
Wow. Also nein. Ich werde eins sagen,
wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das stimmt.
Wenn es ihr nicht gut geht und Angst hat, im Hotelzimmer alleine zu schlafen, Mädchen von 19 Jahren hat sie bei mir geschlafen. Ich gehe jetzt von der Bühne. Damit ist die Show beendet.
Das ist das Meme, was sich natürlich direkt anbietet in diesem Kontext, die berühmte Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz.
Ja, ein ikonischer Moment in der deutschen Popkultur aus dem Jahr 1997.
Wenn wir Freunde wären, würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
Das schwör ich. Ey, Ricky, jetzt reicht's. Das kennt irgendwie jeder. Das ist 1997 gewesen, da bin ich gerade geboren. Und trotzdem hat man das irgendwie total drin, noch Jahre später. Ja, du hast gerade schon gesagt, das ist die Pressekonferenz der in den 90er Jahren sehr erfolgreichen Girlgroup Tic-Tac-Toe. Show, bestehend aus den SängerInnen Lee, Jazzy und Ricky. Die wollten eigentlich mit dieser Pressekonferenz damals im Jahr 1997 beweisen, dass sie eben nicht streiten. Das war ein Vorwurf, der so durch die Presse geisterte, und sie wollten besonders die Einigkeit der Band präsentieren und haben sich dann aber eben bei diesem Versuch, das zu zeigen, komplett zerstritten, die Bühne verlassen, sich sämtliche Vorwürfe an den Kopf gehauen. Das natürlich alles dokumentiert, dadurch, dass es eine Pressekonferenz war. Das führte dann auch zur Trennung der Band.
Ich fand Tic-Tac-Toe richtig geil. Verpiss dich, war auf meiner allerersten Bravo.
Hast du das noch aktiv mitbekommen? Ja, du bist so ja nur 3 Jahre älter als ich.
So mit 3 halt.
Also du hast quasi mit 3, 4 Jahren im Kinderzimmer Verpiss dich gesungen.
Ja, schon.
Geil.
Fand ich aber super gruselig, weil das mit so einem Donner anfängt.
Also das war auf jeden Fall ein riesiges Popkulturthema. Die ganzen Songs kennen irgendwie alle. Das hat sich eben bis heute irgendwie hartnäckig als gern genutzte Referenz, jetzt eben bei den Ampel-Memes oder auch in anderen Sendungen oder so, wird das immer und immer wieder gerne genutzt, weil es natürlich immer unterhaltsam ist, wenn Leute sich irgendwie fetzen, und das war das Jahr 1997. Also weit bevor man Auseinandersetzungen dieser Art irgendwie jeden Tag in irgendwelchen Reality-TV-Shows gesehen hat. Und deswegen ist es irgendwie so ins kollektive Gedächtnis eingesickert mit diesem: Du machst uns alles kaputt, das schwör ich, ey Ricky, jetzt reicht's. Aber was dabei irgendwie sehr selten in der breiten Öffentlichkeit besprochen wird, ist, was für eine Geschichte dahinter steckt. Alles, was davor vorangegangen ist, bis es überhaupt zu diesem Moment gekommen ist. Und diese Geschichte ist wie so oft, wenn unsere Tabs uns mal hinter die Memes führen, wie zum Beispiel beim Techno-Viking oder beim Angry German Kid, ein bisschen darker. Mhm. Da geht es in dieser Geschichte um Drogen, Suizid, Rassismus, Sexwork, Sexismus, und genau dafür möchte ich auch an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Denn man kann natürlich diese ganze Situation und diese ganze Geschichte dieser Band nicht betrachten ohne den Fakt, dass A, Tic-Tac-Toe eine Band in den 90er Jahren war, die erstens sehr jung war. Bei dieser Pressekonferenz war Jazzy 22, Ricky 19 Jahre alt und Lee 23.
All female
und eben ausschließlich aus Women of Color bestanden hat. Dementsprechend von der Boulevardpresse der 90er Jahre sehr vorurteilsbehaftet und ganz klar rassistisch und sexistisch behandelt wurde. Es gibt einen sehr interessanten Twitter-Thread von vor ein paar Jahren von einer Journalistin namens Valerie Schönian, von der ich sehr viele Informationen, die ich dir jetzt erzählen werde, habe. Die hatte auch mal einen ganzen Artikel in der Zeit drüber geschrieben, wo sie auch ehemalige Leute aus dem Umfeld der Band gesprochen hat. Also sie hat diese Ereignisse und den Kontext rund um diese ikonische Pressekonferenz nochmal sehr gründlich recherchiert und zusammengetragen und stellt eben auch nochmal heraus, was für eine politische Bedeutung Tic-Tac-Toe eigentlich hatte, weil sie eben die einzige feministische schwarze Band waren, die mit antiklassistischen Texten, die auch so Themen verhandelten wie Kindesmissbrauch, Kapitalismuskritik, die persönliche Erfahrung wie den Drogentod einer Freundin verarbeitet haben, die Lust von Frauen auf Sex besungen haben, toxische Männlichkeit kritisiert haben oder eben Rassismus.
Und alles in den 90s.
Genau. Ja, das während der 90s, während die ganzen White Dudes aus der Mittelschicht wie die Fantastischen Vier, bekannt aus der Bosch-Werbung oder Fettes Brot, mit Rap die Charts dominierten. Und damit waren Tic-Tac-Toe eben auch sehr, sehr erfolgreich. Also die haben auch die Charts dominiert. 5 Millionen verkaufte Tonträger waren die Vorband bei einem sehr berühmten Popstar, dessen Namen wir hier im Podcast nicht mehr sagen, weil wir einen Hörer haben, der Angst vor ihm hat, wenn wir ihn nennen. Tic-Tac-Toe war da eben Vorband bei einem der größten Popstars der Erde, haben einen Raketenstart in nicht mal 2 Jahren hingelegt. Also was ich auch nicht wusste, dass das wirklich so eine kurze Phase war, in der sie so komplett durchgestartet sind. Ja, sie hatten berühmte Songs wie das, ich finde dich scheiße und Mr. Wichtig, du tickst ja wohl nicht richtig. Also alles Sachen, die man heute auch irgendwie noch aufsagen kann, selbst wenn man da, also ich habe das nicht aus erster Hand erlebt damals, aber die waren eben so huge, dass das heute noch viele, viele Leute kennen. Ja, und aus diesen Texten auf Twitter und in der Zeit von Valerie Schönian habe ich jetzt eben nochmal herausgefunden, was dieser Raketenstart und dieser immense Erfolg für die Band aber auch bedeutet hat. Nämlich ziemlich, ziemlich krasse Einschnitte ins Privatleben. Je erfolgreicher die Band wurde, desto mehr wühlte die Boulevardpresse, allen voran die Bild-Zeitung, in der Vergangenheit der 3 Bandmitglieder. Und bei Lee haben sie dann tatsächlich auch etwas gefunden, was sie total ausgeschlachtet haben. Mehrere Sachen. Also das eine war, dass eine Freundin von ihr, die drogenabhängig war, Suizid begangen hat. Das haben sie tatsächlich auch in einem Song verarbeitet. Dann war das zweite, dass Lee als Teenagerin in einem Bordell gearbeitet hat, was die Bild-Zeitung groß auf die Titelseite brachte.
Na klar.
Und zeitgleich kam heraus, dass Lee bereits verheiratet gewesen war und ihr Mann depressiv war und sich erhängt hat. Oh. Was eh schon eine sehr, sehr schwer zu verkraftende Situation ist, zumal wenn man Anfang 20 ist. Mhm.
Und dann stehst du auch noch so in der Öffentlichkeit und startest gerade durch.
Startest deine Karriere und jetzt kommt das absolut perfide an dieser Geschichte, weil die Bild-Zeitung hat daraus etwas ganz anderes gestrickt. Und zwar haben sie die Story so erzählt, dass Lee schuld sei an dem Suizid ihres Mannes, ob ihres Erfolgs, also dass quasi der Ehemann an dem Erfolg der Frau zusammengebrochen sei. Die Schlagzeile war damals, sie wurde ein Star, ihr Mann erhängte sich. Mhm. Auch in anderen Berichten aus dem Fernsehen wurde diese Version der Bild-Zeitung dann aufgegriffen und weitererzählt. Es gibt einen sehr, sehr interessanten Vortrag von unserem Podcast-Kollegen Dominik Jalleux, der den Black Brown Queer Podcast moderiert, den man ebenfalls in der ARD-Audiothek hören kann, der für das Deutsche Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music ebenfalls zu Tic-Tac-Toes Geschichte recherchiert hat und ein paar Berichte aus der damaligen Zeit aufgewühlt und zusammengeschnitten hat.
Eine Mutter trauert um ihren Sohn.
Der 23-jährige Frank Wiegelmann hatte vermutlich schon vor Monaten Selbstmord begangen.
Eine Stadt nimmt Abschied von einem 23-Jährigen, den vor wenigen Tagen kaum jemand kannte.
Die Tic-Tac-Toe-Sängerin nahm an der Trauerfeier nicht teil.
Sie verließ ihn und verheimlichte ihre Ehe.
Sie wusste, irgendwann würde alles rauskommen.
Wenn ihr doch schon Scheiß erzählt, dann erzählt doch wenigstens die Wahrheit.
Es ist für den 23-Jährigen die große Liebe. Liane verspielt die Liebe leichtfertig.
Und wenn ihr nichts über die Beziehung von mir und Frank wisst, dann haltet doch einfach die Fresse.
Heute ist Lee nicht zu sprechen. Stattdessen hat sie nun ihre Geschichte für gutes Geld an eine Illustrierte verkauft.
Wir haben das Interview mit dem Stern gemacht und wir haben gesagt, das Honorar, was wir dafür bekommen, stiften wir an Lachen und Helfen für Sarajevo.
Während Lee, die Sängerin der Mädchenband Tic Tac Toe, die Hitparaden stürmte, nahm sich ihr Mann einen Strick.
Für die Hinterbliebenen ist klar, Lee hat Schuld am Selbstmord.
Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also wenn man das gegeneinander geschnitten hört, also was da so kampagnenartig in sämtlichen Medien irgendwie gefahren wird.
Also man muss sich da nur mal hineinversetzen. Man verliert eh schon einen Menschen aus dem nächsten Umfeld, egal wie diese Beziehung gerade, in was für einem Zustand die gerade war, Anfang in seinen 20er Jahren und man steht in der Öffentlichkeit und dann wird eine derartige Kampagne gefahren, dass, also da komme ich gar nicht hinterher. Also ich glaube nicht, dass ich das irgendwie begreifen kann, was da in einem vorgehen muss. Was das Schlimme ist, ist natürlich, dass diese Berichte dazu geführt haben, dass sie eben Anfeindungen auf offener Straße erleben musste. Also da haben ihr Leute wirklich einfach Mörderin entgegengerufen. Sie hat dann die Beerdigung ihres Mannes bezahlt, konnte aber selber nicht teilnehmen, weil die Angst zu groß war vor einem Presserummel. Mhm. Also eine unglaublich schlimme Situation, auch wenn es hier und da Solidarisierung gab aus Fankreisen und auch vereinzelte Medienstimmen, da jetzt nicht in diesen Headscore sich irgendwie eingereiht haben, war trotzdem dieses große Narrativ, dass sie schuld sei an dem Suizid ihres Mannes. Das war natürlich noch zu einer Zeit, in der es nicht möglich war, im Internet oder den sozialen Medien da irgendwie drauf zu reagieren, irgendeine Art Gegenöffentlichkeit zu haben, weil das eben alles noch nicht erfunden war. Man war angewiesen auf die gängigen Medien, Zeitung, Fernsehen, Radio vielleicht und musste sich dann aber halt journalistischen Fragen stellen, die natürlich nicht man selber bestimmen konnte, sondern immer
Gegenpart gab. Hast nicht so einfach die Möglichkeit, deine eigene Geschichte zu erzählen und deine eigene Perspektive zu schildern. Und das, was jetzt in diesen gegengeschnittenen Fetzen ja auch schon durchkam von ihr, ist so, ey, ihr wisst überhaupt nichts von meiner Beziehung, von dem, was da passiert ist. Lasst mich doch in Ruhe. Und auch, dass das Geld, was sie für das Stern-Interview bekommen hat, auch gespendet hat, das wurde auch ganz anders dargestellt. Ja, es ist schon fies.
Ja, und das eben, wenn man gerade erst 2 Jahre irgendwie in der Öffentlichkeit steht und dann aber in so einen Fokus gerät, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was so ein medialer Druck mit so einer Psyche von so einem jungen Menschen anstellt. gerade in der Zeit, in der man auch mit Mental Health Problemen noch extrem stigmatisiert wurde. Also dieses ganze Thema mentale Gesundheit, finde ich, zieht sich da eh so durch. Ich finde zum Beispiel auch interessant, wie die andere aus der Band Ricky immer den Vorwurf aus der Welt räumen will bei dieser Pressekonferenz und auch in Interviews danach, dass sie einen Psychologen hat. Mhm. Wie auch hier in dem Interview, dass sie am gleichen Tag der Pressekonferenz abends noch live in der Harald-Schmidt-Show gegeben hat.
Und ich mache, das möchte ich jetzt nochmal betonen, ich mache keine Psychotherapie, wie viele gesagt haben. Ich mache lediglich ein Stressaufbautraining.
Das heißt, es ist ja auch wahnsinnig, was auf euch einbricht, seit eure Karriere so megamäßig losgegangen ist. Ja?
Und ich finde es auch nichts Ungewöhnliches, dass man irgendwann nicht mehr kann. Ich denke, das, was wir erlebt haben, das kann irgendwann den stärksten Mann umhauen. Ich meine, wir haben Morddrohungen gekriegt, wir haben Bombendrohungen gekriegt und das stimmt.
Also
ich mache keine Therapie.
Ja, genau.
Also die Urge, das so klarstellen zu müssen damals, was heute irgendwie ja einfach normal ist.
Ja, und das auch in dieser psychischen Ausnahmesituation. Komplett. Also allein, dass man morgens diese Pressekonferenz hat, die komplett
Aufbauseminar.
Genau. Und das halt in dieser psychischen Ausnahmesituation. Also allein dieser Move, dass man morgens diese Pressekonferenz hat in München, in der sich auf übelste Art und Weise dieser Emotionscocktail aus öffentlichem Druck, mentale Gesundheitsprobleme, Trauer, Traumata entladen hat, dann direkt nach Köln zu fahren oder zu fliegen, um dann abends noch in einer Late-Night-Show dazu Stellung zu beziehen. Also what the hell? Was geht da denn bitte ab? Wenn man das so zusammengefasst mal vor sich sieht, wird schon recht eindeutig, dass wirklich von allen Seiten medial versucht wurde, diese Band auf jede mögliche Art und Weise zu disqualifizieren und zu delegitimieren. Und da gab es sogar noch ein paar weitere Versuche, die ich jetzt auch durch diesen Vortrag, den ich gerade schon erwähnt habe, von Dominic Jalleux, der hat da noch ein paar weitere Aspekte gefunden.
Ursprünglich hätte die Gruppe wohl auch aus 5 Frauen bestanden, wurde jedoch aus unterschiedlichen Gründen auf 3 reduziert und sei ein reines Castingprodukt, hieß es. Interessant ist bei dieser Sache auch, dass man Boybands wie Take That in dieser Form nur selten zum Vorwurf gemacht hat, dass sie ja nur gecastet wurden.
Also Tic-Tac-Toe hat sich wirklich verschiedensten Vorwürfen ausgesetzt gesehen, dass sie nur gecastet waren. Dann ein weiterer Vorwurf war, dass sie ihre Texte nicht selber schreiben würden. Auch das ist etwas, was tausende MusikerInnen nicht selber machen. Ausgerechnet bei dieser Band
ein Riesenthema.
Irgendwie nicht verwunderlich, dass in diese 90er Jahre Medienwelt sich dann ausgerechnet diese Band rausgepickt wurde, an der sehr, sehr viel Kritik geübt wurde. Da haben sich natürlich dann viele Weiße einfach über 3 selbstbewusste, erfolgreiche schwarze Frauen und ihre Emotionen lustig gemacht, die da bei dieser Pressekonferenz eben losgebrochen sind. Und so ging dann Tic-Tac-Toe eben in die Geschichte ein, nicht als progressive politische Band, sondern als diese peinliche Mädchenband, die sich die ganze Zeit so ein bisschen anzickt. Mhm. Dabei wurden dann eben diese ganzen Texte, die eigentlich sehr, sehr viel mehr bieten, als das, was so ein bisschen jetzt im kollektiven Gedächtnis eingesickert ist, wurden so ein bisschen außen vor gelassen. Man assoziiert sie jetzt heute mehr mit so Schimpfwörtern und diesen Gefühlsausbruch.
Ja, die sind irgendwie frech und die sind irgendwie zickig und das ist immer so das, was man sofort denkt. Alle haben diese Pressekonferenz im Kopf, aber dahinter steckt natürlich, hinter diesen Memes, die wir alle kennen, eine dunkle Geschichte.
Auch einfach diese mediale Kampagne, die da gefahren wurde, die hatte ich gar nicht so im Kopf. Also auch ich habe die Band in erster Linie wegen dieser aus dem Ruder gelaufenen Pressekonferenz noch im Kopf gehabt. Natürlich kenne ich ein paar Songs, aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr gut, dass es Leute wie Valerie Schönian und Dominic Jalleux gibt, die das Ganze nochmal aufgearbeitet haben. Hört auch auf jeden Fall mal in Dominics Podcast rein, den er zusammen mit Suher Jasmati für Cosmo moderiert. Der heißt Barbecue, der Black-Brown-Queere Podcast.
Den haben wir auch schon mal Cross-Promo gemacht. Liebe Grüße.
Gibt es auch in der ARD Audiothek. Der hört leider demnächst auf. Aber sie haben einen ganzen Katalog voller interessanter Folgen hinterlassen. Und ja, also das waren eigentlich meine Tabs zur Pressekonferenz von Tic-Tac-Toe damals. Die ikonische Pressekonferenz. Wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach ja, die Ampel. Genau. Ja. Damit fing alles
Olaf,
an.
Olaf, du lügst.
Du lügst.
Du hast das vorbereitet. Und jetzt reicht's.
Genau. Ja, damit schließe ich die Tabs zu Olaf Scholz, Lindner und Tic-Tac-Toe. Und wir führen jetzt aber natürlich unsere große Podcast-Koalition weiter, indem wir weiter deine Tabs verhandeln.
Mhm. Ja, letzte Woche ist sehr viel Historisches passiert. Trump ist Präsident geworden, schon wieder. Die Ampel ist am Arsch. Und es gab noch ein weiteres historisches Ereignis für das Internet. Ich hatte Tabs offen ohne Ende zum Most Mysterious Song on the Internet. Dieses Thema wurde mir tatsächlich schon das ein oder andere Mal auch aus der Community zugeschickt. Unter anderem per Mail mal von Sabine. Grüß dich, Sabine.
Grüße, Sabine.
Ich fange mal von vorne an. In den 80er Jahren. Wahrscheinlich 1984 läuft im Radio ein Song, und zwar, halte ich fest, beim NDR Radio.
Hey!
Vermutlich in der Radiosendung Musik für junge Leute im Norddeutschen Rundfunk. Ja, diese Tabs sind das Beste am Norden Core. NDR Tabs hier heute bei Too Many Tabs. Also beim NDR im Radio läuft ein Song und der klingt so.
NDR 2, das ist Too Many Tabs und jetzt haben wir noch ein paar kleine Blitzer für euch. Blitzer, Blitzer, Blitzer.
Ich komme, Katrina and the Waves.
Und Susi Quattro.
Also very 80s, very new wave. Das Ganze klingt erstmal ja, nach einem unauffälligen 80s-Song. Irgendwie ganz, ganz cool, ganz okay.
Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn noch nie gehört, kann ich direkt sagen.
Ja, du bist ja nicht der Einzige. Also es klingt nach einem Song, der irgendwie gut und gerne so von jeder x-beliebigen 80s New Wave Band irgendwie im Repertoire hätte sein können, auch von bekannten Bands. Und dieser Song läuft 84 sehr wahrscheinlich im Radio und der gefällt auch einem Jungen aus Wilhelmshaven namens Darius. Der schneidet diesen Song an diesem Tag, den er im Radio hört, auf seiner Kassette mit, aber ohne sich den Namen und den Interpreten zu notieren. Und wie das so ist, wenn man mal einen Song hört, den man gerne mag, aber sich nicht direkt aufschreibt, von wem der ist und wie der heißt.
Vergisst man ihn.
Und er kriegt ihn auch nicht raus, so sehr er sich auch bemüht.
Ich hatte mal die ganze Zeit im Kopf eine Melodie von einem Song aus meiner Kindheit, wo ich nicht mehr wusste, wie der heißt. Und ich wusste nur noch, dass der so geht.
Weißt du, two times.
Ich weiß noch, wir haben damals auch drüber gesprochen, weil ich den gesucht habe über Wochen und ich wusste nur noch, das geht. Und das kann man ja nicht googeln, man kann ihn nicht googeln.
Ja, es ist, der heißt Two Times. Ich habe es auch echt spät rausgefunden. Ja. Und ähnlicher Song bei mir. Tom Steiner heißt der. Denkt man jetzt auch nicht direkt.
Ist von Anne Mai Kantereit, glaube ich. Ne?
Ja, das ist. Hat Henning Mai nochmal zum Leben erweckt. Uns alle wach gesungen mit Tom Steiner. Und Darius hat eben diesen Song gehört, sich nicht aufgeschrieben, wie er heißt. Und hat dann den 20 Jahre später irgendwie wiedergefunden auf seiner Kassette und sich gefragt, was ist das für ein Song, den ich hier aufgenommen habe? Und hat dann gemeinsam mit seiner Schwester Lydia versucht rauszufinden, was das für ein Song ist. Lydia lädt 2007 ein Schnipsel von diesem Song im Internet hoch, im Radioforum und fragt unter anderem auch auf Reddit und auf Discord nach, kennt jemand diesen Song? Aber niemand kennt ihn. Shazam kennt ihn auch nicht. Der Song ist ein komplettes Mysterium. Ein anderer User lädt den Song 2011 auf YouTube hoch unter dem Namen Unknown Song. 2009 legt ein Reddit-Nutzer den Subreddit The Mysterious Song an, in dem er irgendwie ganz viele Hinweise sammelt zum Ursprung, wo super viel diskutiert wird. Und ganz schnell kommen die Leute auch darauf, dass das eben in dieser Radiosendung passiert sein muss, in dieser Musik für junge Leute-Sendung, damals moderiert von dem Moderator Paul Baskerville.
Der ist doch ausgedacht.
Paul Baskerville?
Ja, der klingt wie ein Gespenst aus
England. Sherlock Holmes.
Ja.
Den gibt's aber wirklich, den hören wir auch später noch. Es entsteht ab jetzt ein Internet-Hype rund um diesen mysteriösen Song.
Ach, das kann ich verstehen. Ich liebe es, wenn dann so die Schwarmintelligenz angezapft wird und wenn es eine Frage gibt und dann alle miträtseln und es wird dann besonders gruselig, wenn dann immer noch keine Antwort gefunden
und
wird.
Und es gibt keine Antwort. Er wird schnell the most mysterious song
wirklich?
In the Internet genannt, weil das Ganze beschränkt sich jetzt nicht auf Deutschland, sondern es schwappt in die ganze Welt. Nach Brasilien, in die UK, USA, überall eigentlich.
Have you heard the song from the NDR?
Yeah, do you know? On the NDR?
From the, it's from the RRD.
Das Beste am Norden. Ja, und viele UserInnen begeben sich jetzt auf die Suche nach diesem Song, aber er gibt allen Rätsel auf. Der hochgeladene Song wurde mehr als 10 Millionen Mal bei YouTube aufgerufen. Bei Reddit diskutieren mehrere 10.000 UserInnen darüber, wer die Band ist und wie dieser Song heißt. Ein Problem ist natürlich die schlechte Aufnahmequalität. Da versteht man den Text auch gar nicht so richtig. Es gibt auch einige Re-Uploads, wo jetzt Leute irgendwie versuchen, Geschwindigkeiten und Tonhöhen und sowas zu korrigieren, um den Text besser verstehen zu können. Einige gehen von einem deutschen oder österreichischen Akzent aus. Andere sagen, nein, auf jeden Fall UK. Oder es ist ein US-Sänger, der British klingen will. Also die wildesten Theorien entstehen auch darüber, wobei es in dem Song gehen könnte. Einige sagen Kalter Krieg, Kommunismus in Ostdeutschland, andere sagen Berliner Mauer, andere sagen, es geht um die Trennung von einer geliebten Person oder einfach andere persönliche Dinge. Die Leute fangen an, Archive zu durchsuchen und 80s-Playlists zu vergleichen, gleichen den Sound ab mit anderen, eher unbekannten 80s-Bands, von denen es möglicherweise stammen könnte. Mehrere Leute innerhalb des NDR suchen jahrzehntelang immer wieder nach diesem Song.
Norbert Grundei, Shoutout.
Ja, fragen auch nach beim Radiomoderator von damals, der den Song möglicherweise in seiner Sendung gespielt hat, nämlich besagter Paul Baskerville, aber der kann leider auch nicht weiterhelfen.
Meine Vermutung ist, dass es eine Demokassette gewesen ist. Und ich habe vielleicht, oder ein Kollege wie Stefan Kühne hat vielleicht einmalig ein Stück gespielt von einer Demokassette, vielleicht weil die Band im Logo aufgetreten ist. Und dann ist diese Demokassette im Müll gelandet. Und das würde erklären, dass man den Song nicht in den Playlisten gefunden hat, weil es dann für die Gamer nicht relevant war. Das ist meine Vermutung.
Demokassette Mülleimer klingt jetzt nicht gerade hilfreich für die Suche nach dem mysteriösesten Song aller Zeiten. Der Moderator weiß es auch nicht mehr, erinnert sich nicht an den Song, erinnert sich nicht an die Band und sagt, boah, dann müsste ich jetzt zu Hause meine komplette Plattensammlung durchgucken, ob da irgendwo was ist. Aber das ist so viel, das kann ich erst machen, wenn ich in Rente bin. Der spielt den Song dann 2019 nochmal im Radio, wiederum mit einem Aufruf an die Leute, weiß jemand was? Und das befeuert die Suche dann nochmal weiter. Ich zeige jetzt aber nochmal kurz, wie dieser NDR-Beitrag von gerade weitergeht. Da hat nämlich jemand im Schnitt viel Humor.
Die Archivare Sönke Treu und Rüdiger Kalene suchen weiter. Es ist auch eine Frage der Ehre. Denn eigentlich vergisst das NDR-Archiv nichts. Gar nichts.
Während dieses Satzes wird eine Schallplatte von Mike Krüger, den wir vorhin schon erwähnt haben, eingeblendet.
Ja, das
nicht mal das
gefallen.
Vergessen Sie. Ja. Wärmepumpen, Wärmepumpen.
Ja, wir sind beide
die Ampel.
Im Tourbus durch Deutschland auch vermehrt abgetaucht in das Oeuvre von Mike Krüger.
Das
mehr
stimmt.
Die aktuellen Songs. Also, wir können wirklich den Song Wärmepumpen
können wir
wärmstens
mittlerweile,
empfehlen.
Können wir auch mitsingen.
Ja, generell war früher auch alles besser und heute ist es ein bisschen anders.
Ja, genau.
Kann man so sagen. Naja,
ist eine andere
zurück.
Welt.
Es ist einfach andere Zeiten. Zurück zum mysteriösen Song. Alle Bemühungen. Jungen laufen ins Leere. Niemand findet eine Spur. Ich finde, das Ganze hat so ein bisschen Voynich-Manuskript-Vibes. Dieses
ja,
Buch, was niemand entschlüsseln kann.
Aber auch Glitzer und auch Heidemörder. Also es reiht sich ein in unsere Tabs zu ungelösten Rätseln.
Ja, aber bei dem Voynich-Manuskript, das kommt ja irgendwie wahrscheinlich aus dem 15., 16. Jahrhundert. Und dieser Song ist vermutlich aus den 80ern. Das kann doch nicht so schwer sein. Da kann man sich doch irgendwie denken, das ist kein Problem, das zu finden mit dem Internet, mit Shazam und so weiter. Da fällt mir ein, meine Mutter ist mal in Saturn gegangen und hat den Saturn-Mitarbeiter angesungen, als wäre er Shazam.
Da war ich auch kurz davor mit.
Das war lange vor Shazam, deswegen konnte ihr da keiner helfen. Hat sie dann so Bongo, Bongo. Und hat der Mitarbeiter gesagt, ja, kenne ich nicht. Kennst du den? Hat noch einen Kollegen dazu gerufen, dann musste meine Mutter wieder
nochmal singen.
Bongo, Bongo. Nee, weiß ich auch nicht. Du? Da kam ein dritter Mitarbeiter dazu. Dann hat sie wieder ihren
Bongo, Bongo.
Dann hat meine Mutter gesagt, können Sie das nicht mal eingeben? Bongo, Bongo.
Und was für ein Song war das?
So am Ende Mondo Bongo aus dem Mr. and Mrs. Smith Soundtrack.
Ah, verstehe.
Der hat ihr gut gefallen. Aber das ist eine Anekdote, die mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist. Also Mitarbeiter,
Bongo, Bongo.
Die jetzt ja auch nicht unbedingt DJs sind oder Musikexperten, sondern die im Zweifel auch noch eine Waschmaschine verkaufen können. Oder eine Powerbank. Die wurden wahrscheinlich von vielen Menschen als menschliches Shazam benutzt bis in die 2000er rein, kann ich mir vorstellen.
Ich finde das eh so komisch, dass ich als Kind noch in so einen Laden gegangen bin, um mir CDs zu kaufen.
Ja.
Das ist so lange her. Da fühlt man sich richtig alt.
Was war deine erste? Weißt du das noch?
Daniel Kügelböck, You Drive Me Crazy.
Ah ja. Ich hatte, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Britney war oder Ketchup Song.
Ketchup Song lief bei uns im Kinderzimmer auch rauf und runter.
Ja, also die We Have a
und
Dream
Monroes
CD. Von,
auch.
Ja, jetzt schwelgen wir hier in Erinnerung. Ne? Kennst du Gummibärenbande?
Ja, früher war alles besser, ne? Wie bei Mike Krüger. Wir
genau.
Sind schon kurz davor. Fiddle von Mike Krüger.
Okay, alles klar. Wir kommen zurück zu der Suche nach dem mysteriösesten Song im Internet. Es kommt jetzt nochmal ein bisschen Spice in diese Suche, als jetzt plötzlich verschiedene MusikerInnen auftauchen, die behaupten, diesen Song angeblich geschrieben und aufgenommen zu haben. Angeblich stammt der Song von einer griechischen Band, dessen Sänger mal in Berlin war, deswegen lief der im deutschen Radio. Dann haben Musiknerds aber rausgefunden, kann nicht sein, weil der Synthesizer, den ihr da angeblich verwendet habt, ist auf keinen Fall der von der Aufnahme. Ihr lügt. Und jetzt reicht's. Genau. Dann okay. Dachte man zwischenzeitlich, das Rätsel ist gelöst. Zwei österreichische Musiker soll dahinter stecken, die den Song einmal in Deutsch und Englisch aufgenommen haben. Und das ist irgendwie als Zwischenmix beim Radio gelandet. Hat nämlich der eine Österreicher gesagt, guck mal hier bei mir im Keller, das ist der Text auf Deutsch. Hat das auf Deutschland auch nochmal aufgenommen und bei der GEMA angemeldet. Aber auch dafür fehlten die Beweise. Genau wie für die Behauptung eines dritten Musikers. Ein YouTube-User, der auf einmal gesagt hat, das ist von meiner Band aus den 80ern. Aber auch der konnte das nicht beweisen. Also viele Scammer setzen sich jetzt auch noch drauf auf diesen mysteriösen Song, was es noch unübersichtlicher macht, aber alles fake. Also das Internet rätselt über Jahrzehnte hinweg wegen dieses einen Songs. Es gibt YouTube-Essays ohne Ende, es gibt Zeitungsartikel en masse, wirklich langzeitoffene Tabs im Internet von sehr, sehr vielen Zehntausenden Menschen. Ganze Suchtrupps stöbern da durchs Internet über Jahrzehnte nach diesem Song, den keiner kennt, bis letzte Woche.
Nein.
Michael Hädrich ist aus München nach Kiel gereist. Er hat hier in den 80ern in einer Band gespielt.
Ist zuerst gar nicht klar gewesen, was das für eine Tragweite hat. Ich habe es abends beim Essen erfahren, habe das quasi weggeklickt. Ja, gucke ich später mal nach. Aber dann ist die Tragweite überhaupt rausgekommen und das war absolut überwältigend.
In Kiel treffen drei der vier Bandmitglieder jetzt zum ersten Mal nach langer Zeit wieder gemeinsam aufeinander.
Long time no see.
Aber wirklich, Mensch.
Mensch, du. Naja,
also drei Männer treffen sich nach 30 Jahren wieder, sagen, ja, long time no see.
Ja, Mensch. Haben wir gar nicht mitbekommen.
Wie süß aber.
Ja, irgendwie süß. Es ist wirklich eine Band aus Kiel. Einfach eine deutsche Band, auch noch aus dem NDR-Sendegebiet. Ist das
Ach,
was?
Ach nein, heute liefern wir aber wirklich.
Die Band heißt F.I.X., möglicherweise auch Fex ausgesprochen, aber das will ich denen jetzt mal nicht unterstellen. Also da treffen sich jetzt drei dieser früheren Bandkollegen wieder in Norddeutschland und realisieren, das ist doch unser alter Song. Das ist doch Subways of Your Mind.
Und sie haben das nicht mitbekommen.
Geschrieben von Ture Rückwart. Das ist irgendwie so witzig. Die haben den Song 83 im Radio aufgenommen. Die Band hat sich 85 getrennt. Und die haben einfach nicht mitbekommen, dass sie verantwortlich sind für das größte Musikrätsel im Internet.
Toll.
Und guck mal hier, da haben sie den Song nämlich bei Radio NDR 1 Welle Nord. Bei Radio NDR 1 habe ich mal ein Praktikum gemacht, liebe Grüße. In Kiel haben
jetzt
sie das dann...
Jetzt reicht's ja aber mal langsam hier mit dem...
ARD.
ARD. Haben sie den Song gespielt in Kiel, wo alles losging. Zum ersten Mal seit fast 40 Jahren. Guck mal, wie lieb.
Check it in, check it out, but the sun will never shine. Paranoid anyway, in the sun.
Ja, so heißt der Song, Subways of Your Mind.
Finde ich süß. Also die sehe ich auf diversen Stadtfesten mit dem Song noch rumtouren.
Absolut. Irgendwie eine cute Geschichte über eine Band, die sich nach so langer Zeit wieder zusammenfindet. Alle sind älter geworden und grau geworden. Und auch ein Learning, krass, was passieren kann. Also was man im Internet anrichten kann, wenn man im Internet quasi fernbleibt.
Ja, da kann ich jetzt auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir haben hier doch mal über den Song, über die Asse von der Band, der Schülerband Reaktion gesprochen.
Über diesen Atomreaktor.
Genau, da habe ich doch gesagt... Wenn sich die Band noch wiederfindet, dann dürfen die mal bei irgendeinem Live-Auftritt, den wir vielleicht mal machen, auftreten. Und tatsächlich habe ich da auch eine Insta-DM bekommen, dass die total den Kontakt verloren haben, sich aber jetzt aufgrund unseres Podcast-Aufrufs hier durch Too Many Tabs haben die sich wiedergefunden und sind in eine WhatsApp-Gruppe gemeinsam eingetreten und proben jetzt.
Das ist so schön.
Also Reaktion ist wieder reanimiert quasi.
Ganz liebe Grüße an Reaktion.
probt mal.
Ich hoffe, wir können den Asse-Song irgendwann mal wieder hören, neu aufgelegt.
Das will ich unbedingt. Ich will, dass Reaktion wieder zusammenkommt.
Asse-Song remastered.
Aber ich glaube, die müssen sich jetzt erst nochmal so ein bisschen zusammenfinden und so. Aber wir bleiben in Kontakt. Also ich bin auf jeden Fall im Insta-DM-Kontakt mit Reaktion zum Asse-Song. Hört den nochmal.
Ja, hört euch den unbedingt mal an.
Ja, ist eine bisschen ähnliche Geschichte.
Auf Reddit und YouTube ist auf jeden Fall seit Tagen richtig viel los, weil natürlich haben sich da jetzt seit Jahrzehnten Schatzsuchende vereinigt in irgendwelchen Reddit-Threads, die gesucht haben. Und die super emotional jetzt sind und teilweise sagen, ich habe Tränen in den Augen, diese Community ist Teil meines Lebens geworden, ich liebe euch. Also so richtig emotional sind die dort geworden. Und was jetzt auch noch richtig süß ist, diese Band hat wirklich 20 Jahre lang nichts von diesem Hype mitbekommen im Internet. Kein YouTube-Essay über den Most Mysterious Song, kein Artikel, kein gar nichts. Aber der vierte Bandkollege, der Hans Reimer, in Klein-Offensee-Sparri ist hoch im Kreis Pinneberg, der liest jetzt zufällig den Kulturteil seiner Lokalzeitung und liest da FEX und denkt sich, Mensch, das ist doch meine alte Band aus den 80ern.
King.
Und sieht, wie die drei Bandkollegen beim NDR jetzt diesen Song gespielt haben und sagt, die kenne ich doch, das ist jetzt meine Band. Und ruft beim NDR an und jetzt haben die alle vier wieder Kontakt.
Deutsche Beatles.
Haben sich zusammengefunden und wollen jetzt möglicherweise ein kleines Comeback starten und den Song wieder zusammenspielen.
Nimm das, Oasis.
Ja, und das ist nämlich the power of Regionalzeitung und Regionalradio. Nimm das, Internet. Von so. Wegen Most Mysterious Song. Da sind sie doch.
Da sind sie alle wieder beisammen.
Ja, vielleicht kann mir die Community noch helfen. Ich suche auch einen Song. Ich weiß einfach nicht, was das für einer ist. Da geht so... Ne, 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 ne.
Wie heißt der noch?
Ich weiß auch nicht, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Damit schließe ich jetzt erstmal die Tabs für diese Woche.
Darf ich vielleicht noch dein kleines Armbändchen erwähnen, was du am Arm hast? Da steht ja Kanzler-Era drauf, nicht wahr?
Es
ist einfach Zeit, dass sich was dreht. Das waren die Tabs für diese Woche von uns. Wir haben aber natürlich, wie immer, noch eine kleine Cross-Promo für euch.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Bei uns geht es diese Woche in der Cross-Promo um einen Podcast, der geht wohl um eine Band, aber von denen habe ich noch nie gehört. Beatles?
The Beatles, Caro, hast du noch nie was davon gehört? John Lennon, Paul McCartney, Sophia Loren, Rockin' All Over the World.
Ach so, ja, die hatten wohl ihren ersten großen Auftritt in einem Stripclub auf dem Hamburger Kiez.
In Hamburg. Hamburg hat die Beatles groß gemacht. The Beatles.
Okay.
Ja, auf der Reeperbahn damals haben die Beatles doch angefangen. Darum dreht sich auch der Podcast Becoming the Beatles. Da kann man jetzt alle Folgen in der ARD Audiothek hören. Den verlinken wir euch natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
Cross-Promo Ende. Ja, dann ist es jetzt wohl Zeit, dass wir uns verabschieden. Vorläufig, weil nächste Woche sind wir wieder da.
Genau, da treffen wir uns hier wieder an Ort und Stelle. Und wenn ihr aber in der Zwischenzeit auch Tabs habt, auf die ihr gestoßen seid und uns gerne mitteilen wollt, dann tut das doch gerne und schickt die uns an
toomanytabs@nr.de
oder aber auch an unsere Socials, da ist du, @karowops und
@miguelersa. Okay, bis nächste Woche, tschüss.
Tschüss. Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Sarah Seitz und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.